Das bewirkt, dass wir so werden wie das, was wir anbeten. Ja? Ne? Das ist eigentlich der Sinn der Anbetung. Ich meine, Gott ist Gott, er hat das jetzt nicht nötig, dass wir vor ihm stehen und ihn anbeten. Der ist nicht traurig, wenn wir das nicht tun. Doch, er ist traurig, wenn wir das nicht tun, weil wir dann kundgeben, dass wir nicht so werden wollen, wie er ist. Aber er hat es nicht nötig. Aber er freut sich, wenn wir ihn anbeten, weil er möchte, dass wir in sein Bild gestaltet werden. Ja, wir identifizieren uns mit Jesus, nicht mit irgendeinem Westernheld. Kennt ja jeder, der irgendwann mal so Cowboy-Romane gelesen hat oder Krimi-Romane oder Filme geschaut hat. Man identifiziert sich, auch wenn man vielleicht das nicht unbedingt will, aber man ist in dem Film mit drin und identifiziert sich mit, ich hoffe immer, mit dem, der wirklich noch einen Gerechtigkeitssinn hat. Aber es gibt heute auch Menschen, die identifizieren sich mit dem Bösen. So, und wir identifizieren uns mit Jesus. Ich will so werden, wie er ist. Und wisst ihr, die gute Botschaft ist, ich brauche nichts dazu tun. Er ist es, der mich so gestaltet. Ich muss dafür auch nichts bezahlen. Ich muss auch kein Opfer dafür bringen, auch kein Dankopfer. Aber auf dem Weg der Nachfolge Jesu, um so zu werden, wie er ist, ist es wichtig, dass ich das tue. Aber das bewirkt nicht, dass ich ein heiligerer Mensch werde. Aber Freude wird freigesetzt, wenn ich tue, was das Wort Gottes sagt. Und der Heilige Geist hilft, dass ich das kann. Okay, wir haben heute Pfingstsonntag, und Pfingstsonntag weist auf das, was vor ungefähr 2000 Jahren dort in Jerusalem geschehen ist, passiert ist, zu unserem Gunsten, dass der Heilige Geist gekommen ist. Und Jesus hat, bevor dieses Ereignis geschah, hat er darauf hingewiesen, dass er geht. Lasst uns doch mal in Johannes 14, Verse 16 bis 18 betrachten. Johannes 14, 16 bis 18. Da sagt Jesus nach der Luther-Übersetzung: Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster, Fürsprecher, Beistand, Anwalt senden. Also der Heilige Geist ist noch viel mehr. So, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Einen anderen. Das heißt also, der ist anders als Jesus, aber ist nicht anders als Jesus. Er ist so, wie Jesus ist, aber er ist eine andere Person. Und ich habe das mal so in der Vorstellung gehabt: Wenn du den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist nebeneinander stellen würdest, dann würdest du nicht wissen, wer der Vater ist, wer der Sohn ist und wer der Heilige Geist ist. Jesus hat gesagt: Wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. So, und wenn du die drei zusammenschiebst, dass sie ineinander hineingeschoben werden, dann siehst du einen Gott. Drei Personen, ein Gott. Halleluja. Und das haben die nicht bekehrten Israeliten noch nicht verstanden. Ein Gott, drei Personen. Und Jesus war von Ewigkeit her im Vater, in seinem Herzen. Er ist das Wort. Wovon das Herz voll ist, das Herz des Vaters war voll mit dem Wort, mit Jesus. Und was kam aus dem Mund des Vaters hervor? Das Wort, Jesus. Und Gott sprach, und er schuf durch Reden Himmel und Erde. Und der Heilige Geist ist das Ausführende, ist die ausführende Persönlichkeit Gottes. Der Heilige Geist bewirkt, was das Wort sagt. Halleluja. So, ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Tröster, Fürsprecher, Beistand, Anwalt geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Ich benötige den Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit führt mich in alle Wahrheit. Und Jesus hat gesagt, die Wahrheit macht frei. nicht nur von verkehrtem Denken, sondern auch von den Auswirkungen von verkehrtem Denken und verkehrtem Handeln. Die Wahrheit macht frei von Krankheit. Die Wahrheit macht frei von bösen Geistern. Die Wahrheit macht frei von allem, was unser Leben beeinträchtigen will. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und was hat die Wahrheit gemacht? Die ist umhergegangen und hat die Kranken geheilt. Hat böse Geister aus Menschen ausgetrieben. So, und den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Die Welt kann den Geist der Wahrheit nicht empfangen. Die Welt hat den Geist der Lüge. Und von daher, wenn wir der Welt zuhören, ja, dann hören wir Lüge. Aber die Lüge ist natürlich auch mit Wahrheit vermischt, sodass man, dass es nicht gleich auffällt, dass es Lüge ist. Und die Menschen, die den Geist der Wahrheit nicht haben, die können überhaupt nicht wissen, was Wahrheit ist. Zur Zeit von Corona sagte der Heilige Geist zu Karin und zu mir, schaut die Nachrichten an. Zu anderen hat er gesagt, schaut es nicht an. Aber wir sollten etwas erkennen. Wir hatten den Geist der Wahrheit und den haben wir immer noch. Und wir schauten und wir dachten, das ist ja eine ganz andere Welt. Das ist ja eine ganz andere Welt. Wir sind gar nicht mehr in dieser Welt. Die erzählen da irgendetwas, womit wir gar nichts zu tun haben. Vielleicht ist das dem einen und dem anderen auch so ergangen. Ja? Geschaut und genau gewusst, das ist nicht meine Welt. So, die Welt kann den Geist Gottes, den Geist der Wahrheit, nicht empfangen. Und dann heißt es hier weiter, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. So, das ist auch wichtig zu wissen. Jesus ist im Heiligen Geist zu uns gekommen. Er ist an dem Tag, wo er gen Himmel gefahren ist, aufgefahren ist, ist er nicht als Geist in den Himmel aufgefahren, sondern er ist mit seinem Auferstehungsleib in den Himmel aufgefahren. Und wenn man drüber nachdenkt, kommt man zu dem Schluss, aha, er sitzt jetzt zur Rechten Gottes mit seinem Auferstehungsleib. Er ist ja Mensch geworden und mit seinem Tod ist er ja nichts anderes geworden. Aber er hat einen Auferstehungsleib bekommen und er sitzt dort auf dem Thron mit seinem Auferstehungsleib zur Rechten Gottes des Vaters. So, und er ist im Heiligen Geist zu uns gekommen. Und das ist super. Ja? Es ist so super, dass Jesus gegangen ist. Natürlich wünsche ich mir manchmal, Jesus wäre hier auf Erden und er wäre an meiner Seite oder ich wäre an seiner Seite, viel besser gesagt. Dann hätte ich auch größeren Glauben. Aber wie schon Christian gesagt hat, unser Denken ist so verkehrt. Wenn Jesus nicht gen Himmel gefahren wäre und er würde in Jerusalem sein auf dem Berg Zion, hätte dort seinen Sitz, ich denke, er hätte dann dort seinen Sitz, dann würden alle nach Jerusalem pilgern, um in die Nähe von Jesus zu kommen. Und wie ich das so oft erlebt habe, wo viele Menschen hingehen und ich mich auch entschlossen hatte, dahin zu gehen, ich stand fast immer in der letzten Reihe. Stell dir vor, Jesus wäre in Jerusalem und du wolltest zu ihm gelangen. Vielleicht hast du Glück, ja, aber es ist wirklich, wäre wirklich schwer, zu ihm durchzudringen. Aber er ist zu uns gekommen, er ist zu dir gekommen. Er ist nicht nur an deiner Seite, er ist an deiner Seite, aber er ist sogar in dein Leben hineingekommen durch die Geburt aus dem Geist. Du bist aus dem Geist geboren, wenn du glaubst, dass Jesus der Christus ist. Es heißt in 1. Johannes 5, Vers 1, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und das im Zusammenhang mit 1. Johannes Kapitel 4, wo es heißt, wer glaubt, dass Gott, der Sohn, ja, Mensch wurde, dessen Geist ist aus Gott. Glaubst du, dass Jesus Gott, der Sohn, Mensch wurde? Ja? Dann ist dein Geist aus Gott. Und glaubst du, dass Jesus der Christus ist? Dann sag es mit mir, ich glaube, dass Jesus der Christus ist. Ich glaube, dass Jesus der Christus ist. Halleluja. Ja, du bist aus Gott geboren. So, wer nicht aus Gott geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Da komme ich noch zu, was sehen bedeutet. Okay, ich muss mich beeilen. Johannes 16, Vers 7, da wiederholt Jesus das nochmal. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Dann Johannes 14, Vers 26, da heißt es, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich musste an das Wort erinnern denken. Ne, man kommt ja auch ins Alter, aber wir wollen ja nicht über das Alter reden, sondern darüber, dass man schon länger lebt. Ja, so, und man bekommt hiermit und damit, die Person ist dement geworden, jene kann sich nicht mehr erinnern, das oder an jenes. Da steht, der Heilige Geist wird uns erinnern. Das heißt also, ich baue nicht auf mein eigenes Erinnerungsvermögen, sondern auf den Heiligen Geist. Und er erinnert mich an das, was ich denken soll und was ich sagen soll. Das tut er gerade, ja. Vorher habe ich darüber nachgedacht, was soll ich sagen, wie soll ich sagen, und da war Mattscheibe. Ja? Früher war das mit dem Fernsehen so, nachts ging irgendwann der Sender aus und dann sah man Mattscheibe. Ja, und, aber mein Glaube sagte, der Heilige Geist wird mich erinnern an das, was ich sagen soll, damit ihr hört, was der Heilige Geist euch mitteilen will. So. Ist das nicht super? Und er will uns die Dinge Gottes lehren. Er ist der Lehrer in mir, in 1. Johannes Kapitel 2, glaube ich. Da heißt es, vielleicht auch 3, 2, dass der Heilige Geist die Salbung in uns ist und die uns alles lehrt. Ich bin Informant hier, ja. Ich gebe das Wort Gottes weiter, aber der Heilige Geist ist der Lehrer in dir, der Heilige Geist ist der Lehrer in mir. Und ich bin ja jetzt über 50 Jahre in der Nachfolge Jesu. Ich habe mich 1974 für Jesus entschieden, in der Jesus-People-Zeit. Jutta war zu der Zeit mit dabei und Karin, war noch jemand im Jesus-Treffer. Sabine war auch dabei. Ja, also wir sind Relikte aus der Vorzeit der Jesus-People-Bewegung. Ja, ich freue mich, dass ich nicht alleine hier bin aus dieser Zeit. Ja, das war ein hoher Ton. So, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und jetzt Johannes 16, Vers 13 bis 15. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Da habe ich drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob diese Übersetzung das aussagt, was ich gedacht habe, da steht nicht, er wird uns in die Wahrheit leiten, das macht er, aber er wird uns in aller Wahrheit leiten. Das heißt, wenn wir in der Wahrheit sind, wird er uns in der Wahrheit leiten. So verstehe ich das. Ja, dann leitet uns die Wahrheit. Und das ist der Heilige Geist. Sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, also der Heilige Geist verherrlicht Jesus, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Und jetzt, alles, was der Vater hat, das ist mein, sagt Jesus. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Das heißt so, der Vater gibt Jesus, Jesus gibt dem Heiligen Geist und der Heilige Geist gibt dir, gibt uns. Und wenn du empfangen hast, dann sagst du, oh mein Schatz, mein Schatz, ich habe ein Geheimnis, das sage ich nicht weiter. Nein, wir sollen es weitergeben, wir sollen es entsprechend der Weisung des Heiligen Geistes weitergeben. Es soll im Fluss sein, die Wahrheit läuft schnell und die Wahrheit soll schnell laufen. Halleluja. So, und dann Johannes 20, Vers 21 und 22, das war nach der Auferstehung, nachdem Jesus von den Toten auferstanden war. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. So, und ich bin jemand von denen, die glauben, dass diese Jünger, die ganz eng bei Jesus waren, dass sie in dem Moment vom Heiligen Geist durch das Wort von Jesus aus Gott geboren wurden. Dass Christus in ihnen geboren wurde. Christus ist Geist aus Gottes Geist. Ja, die wurden Christus. Das heißt also, auf ihnen war in dem Moment nicht der Heilige Geist gekommen, sondern der Heilige Geist zeugte, dass sie Christus wurden, dass sie die Gerechtigkeit wurden, die vor Gott gilt. Christus in uns ist die Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass in Christus in uns Jesus ist und in Jesus ist der Vater, also ist der Vater auch in uns. Und der Heilige Geist ist natürlich in Christus in uns. So, und nach Johannes 17 bist du, der in Christus ist, auch in mir in Christus. Ich bin in dir in Christus, weil ich in Jesus bin. Also wenn ich dich liebe, dann liebe ich mich. Und wenn du mich liebst, dann liebst du dich. Ja, ich kann es auch anders sagen. Wir sind die Glieder, Jesus ist das Haupt, wir sind sein Leib. Ja, und also ich weiß nicht, wie du jetzt denkst, wenn ich das sage, aber ich liebe meinen Körper. Der Herr sorgt dafür, dass ich nicht abrutsche in Eitelkeit. Ja. Oh, jetzt müsst ihr sagen, oh, du siehst ja richtig gut aus. Also wenn deine Augen strahlen, dann schaut man nur auf deine Augen. Dann siehst du richtig gut aus. Und das, was jetzt noch verformt ist, auch in meinem Leib, ja, das ändert sich in der Auferstehung meines Leibes. Halleluja. Ja, oder wenn mein Körper zu Grabe getragen wird, dann geht mein Geist und meine Seele ins Paradies, zu Jesus. In diesem Zusammenhang, meine Mutter ist vor, weiß nicht, 5 Jahren heimgegangen. Ich sage einfach mal eine Zahl. Und mein Vater vor 2 oder 3 Jahren. Und meine Mutter, die hat für mich gebetet, als ich noch Haschisch rauchte, LSD nahm, mit Alkohol unterwegs war. Und ich wurde gläubig an Jesus. Und die war noch gar nicht aus Gott geboren. Ja? Die betete aber für mich. Und nachdem ich aus Gott geboren wurde, wurde sie auch gläubig und aus Gott geboren. Mit meinem Vater war es ein bisschen schwierig. Er war gottgläubig nach Staatskirche, ja. Und ich habe eben vor dem Tod immer gesagt, er war mit vielen nicht einverstanden, was ich gepredigt habe. Hat sich das immer angehört. Nicht immer, aber war oft da. So, und ich habe ihm gesagt, kurz bevor er körperlich starb, du musst an nichts weiter denken als an das, was Jesus für dich getan hat am Kreuz. Das hast du doch im Konfirmationsunterricht gelernt. Ja, und wenn du heimgehst, dann geh damit heim, dass Jesus für dich bezahlt hat und dass Jesus dir Gnade gegeben hat und dass Jesus sein Blut, ja, sein Tod am Kreuz für dich die Himmelstür geöffnet hat. So, mehr habe ich nicht gesagt, weil man muss also nicht in die theologischen Tiefen gehen, um jemandem in so einer Situation zu helfen. So, und dann war die Beerdigung und wir standen am Grab, als mein Vater im Sarg in die Erde gelassen wurde. Und ich stand vielleicht 5, 6 Meter, nachdem ich vorne am Grab gewesen war, abseits. Und dann sah ich meine Mutter, ja, dann sah ich meine Mutter, wie die vom Himmel kam. Und wie mein, Vater aus dem, ne, aus dem Grab herauskam, und meine Mutter empfing ihn ganz freudig und er freute sich zu ihr. Halleluja. Also der Körper kommt auf den Parkplatz, wenn Jesus noch nicht vorher gekommen ist und uns abgeholt hat. Ja, Friedhof ist ein Parkplatz. Und ich finde es, ja, ich will gar nicht auf dem Friedhof. Also mir wurde das mal bewusst. Wir haben ja unsere Tochter in Amerika, die lebt da schon seit vielen, vielen Jahren, ist verheiratet. Und die haben wir besucht, wir haben auch, es wird zu weit gehen, besucht. Und wir haben einen Flug von Amsterdam in die Staaten gebucht und sind mit dem Auto nach Amsterdam. Und da war ein riesengroßer Parkplatz. Und da haben wir unser Auto abgestellt. Und dann sind wir in das Flugzeug gestiegen, gen Himmel, sind also dann in Amerika, ja, im Himmel gelandet. Ihr versteht mich, ne? Und nach ein paar Wochen sind wir aus dem Himmel zurück, wieder auf die Erde, per Flugzeug in Amsterdam gelandet, und dann ging es zum Parkplatz. Und da stand unser Auto und wir sind eingestiegen und sind dann nach Hause gefahren. Ja, das Auto ist jetzt ein Bild für den Körper. Ja, es ist ein Körper, ein Autokörper. So, und dann ging es zu einer Beerdigung kurz danach. Und auf dem Friedhof sahen wir die Gräber. Und das sah so aus wie auf dem Amsterdamer Parkplatz. Und da kam mir das, hier parken die Leiber der Verstorbenen. Halleluja. Okay, ich will da nicht weiter drauf einsteigen. Aber wenn ich vor der Entrückung sterben sollte, dann kommt mein Körper auf den Parkplatz. Ich steige aus, ab in den Himmel, und irgendwann komme ich dann zurück und werde wieder vereinigt mit meinem Leib, aber nicht mit dem alten Leib, sondern mit dem Auferstehungsleib. Halleluja. Und der braucht dann kein Flugzeug mehr. Okay. Ja. So, und jetzt, nachdem die Jünger den Heiligen Geist empfangen hatten und aus Christus und Christus wurden, kam 10 Tage später Pfingsten. Die waren alle, die 120 waren alle beieinander, saßen in einem Raum, beteten, und plötzlich kam ein Rauschen. Lasst uns mal lesen, Apostelgeschichte 2, Abvers 1 bis 4. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm. Eine jüdische Übersetzung, ich glaube, da habe ich das gelesen, es kam ein Sturm, der wie ein Löwe brüllt. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, zu reden in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Also diese Geistestaufe, brachte das Sprachenreden mit sich. Wer mit dem Heiligen Geist getauft ist, der kann in anderen Sprachen reden. Das ist das Zeichen dafür, dass man mit dem Heiligen Geist getauft ist. Gott ist Geist, aber er ist auch das Wort. Als der Heilige Geist kam, kam der Heilige Geist mit Wort. Ja? Und das Wort kam aus denen, die mit dem Heiligen Geist getauft worden waren, und sie fingen an, in anderen Sprachen zu beten. Also hatte ich nicht vor, mit dieser Betonung in anderen Sprachen zu beten. Ja? Und seitdem ist der Heilige, als das auch in meinem Leben geschah, seitdem ist der Heilige Geist in mir. Wisst ihr, ich habe vorhin auch viel in anderen Sprachen gebetet. Und das, meine Predigt ist auch eine Auswirkung davon, ja, dass ich hier zum größten Teil frei sprechen kann. Ja, das ist eine Auslegung. Ich meine, das mit den Auslegungen, das kann viel spielerischer vonstatten gehen, als das in so manchen Gemeinden, in denen ich war, so vonstatten ging. Ja, da hat einer ich übertreibe 5 Minuten Stille und alle warteten auf die Auslegung. Ist ein Ausleger hier? Also bestimmt. Ja?
Ja, also du bist ein auserwähltes Werkzeug. Gebrauche die Werkzeuge, die dir zur Verfügung stehen.
Halleluja. Ich freue mich, dass du das gesagt hast, weil dann habe ich erlebt, dass der in anderen Sprachen das gesprochen hat, es selber dann nach einer gewissen Zeit auslegte. Ist in Ordnung, ist nicht verkehrt, aber es soll spielerisch zugehen. Wir haben im Lobpreis zum Beispiel oft, dass wir in anderen Sprachen singen, ja, und dann Karin oder Daniel oder andere, da kommt dann plötzlich die verständliche Auslegung, ohne dass auf diese Auslegung gewartet wird. So, und eine Predigt kann eine Auslegung sein. Und ich will, dass es eine Auslegung ist, was ich vorher in anderen Sprachen gebetet habe. Warum dann erst in anderen Sprachen beten? Ja, um durch dieses starke Gebet in anderen Sprachen einen Durchbruch zu erreichen, Freiheit zu erreichen, dass der Verstand empfangen kann, was verständlich gepredigt werden soll. Der Verstand muss gedemütigt werden. Und einem Demütigen gibt Gott Gnade. Ja, mein Verstand muss gedemütigt werden, dass er Gnade bekommt, um verständlich das Wort Gottes zu predigen. So. Okay, Geheimnisse Gottes beten. Das habe ich geschrieben. Wozu das Beten in anderen Sprachen unter anderem gut ist und dass wir das tun sollten. Ja, das ist das hier, Geheimnisse Gottes beten. Schaut doch mal rein in das Inhaltsverzeichnis, will da jetzt nicht so viel Zeit verwenden, uns das vorzustellen. Ja, und dann habe ich ein Buch geschrieben über Lobpreis mit Leidenschaft. Lobpreis mit Leidenschaft. Wenn wir in anderen Sprachen beten, dann bewirkt der Heilige Geist, dass wir in Leidenschaft kommen. Weil wenn wir Jesus in anderen Sprachen anbeten, dann wird Geisteskraft für uns freigesetzt. Und wir benötigen Geisteskraft, um das Wort Gottes zu sprechen, mit dem Wort Gottes den Herrn zu preisen, ihn zu loben, ihn zu erheben. Wir benötigen Geisteskraft. Halleluja. Okay, ich will da nicht weiter drauf einsteigen, vielleicht gleich nochmal. So, und mit dem Heiligen Geist kommt nicht nur Herrlichkeit, sondern es kommt auch Schmach. Bevor ich gläubig wurde an Jesus, ich war in meinem Zimmer, ich habe keinen Haschisch geraucht, war auch nicht auf LSD, war auch nicht betrunken von Alkohol. Ich war nüchtern, wir haben ja gestern gehört, was es heißt, nüchtern zu sein. Und plötzlich tauchte am anderen Ende des Zimmers das Kreuz mit Jesus am Kreuz auf. Und Jesus war noch nicht gestorben. Und er schaute in meine Augen und ich schaute in seine Augen und ich sah Liebe. Und ich sah die Herrlichkeit Gottes und ich war überwältigt. Er sagte, du musst nicht verloren gehen, ich habe für deine Schuld bezahlt. Ich wusste so ein bisschen über diese Dinge Bescheid. Ja. Ich musste als Kind in die Kirche gehen und so weiter. Ja, und ich war so überwältigt, musste weinen, so von der Herrlichkeit Gottes war ich überwältigt. Weinen und weinen und weinen, mein Stolz war gebrochen. Ja, und ich war noch nicht bekehrt. Und ich habe dann gesucht, auch im Wort Gottes gelesen. Aber was ich nicht gesehen habe, ich habe nur die Herrlichkeit Gottes gesehen in seinen Augen. Ich habe die Schmach nicht gesehen, das Kreuz. Versteht ihr? Ich habe das Kreuz nicht gesehen. Und genauso ist das auch mit dem Heiligen Geist. Wir wollen den Heiligen Geist, das ist der Geist der Herrlichkeit Gottes. Und mit ihm verherrlichen wir Jesus. Aber da ist auch eine Schmach mit dabei, unter anderem. Da sind viele Schmachs mit dabei, wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen. Das ist das Beten in anderen Sprachen. Ist doch Schmach für den Verstand, oder? Ja. So. Wenn wir in Zungen beten, geben wir dem Heiligen Geist die Führung unseres Lebens. Die Zunge lenkt den ganzen Menschen. So, es benötigt Vertrauen. Wenn wir vertrauen, dann vertrauen wir, dass der Heilige Geist uns Worte gibt, die unser Leben segnen und durch uns andere segnen. Dass der Heilige Geist uns mit diesen Worten führt, denn der Jakobus sagt, dass die Zunge ein kleines Glied ist, aber dass die Zunge den ganzen Menschen lenkt wie das Ruder eines Schiffes. Und wenn ich Blödsinn spreche, dann führt mich meine Zunge Richtung Blödsinn. Wenn ich Dummheit spreche, dann führt mich meine Zunge Richtung Dummheit. Lügen spreche, genau, dann werde ich Richtung Lüge geführt, werde ich in die Lüge eingeführt. Die Zunge lenkt den ganzen Leib. Und wenn der Heilige Geist meine Zunge hat, dann führt er mich in Gott. Dann führt er mich in die Worte, die ich spreche, in den Sinn dieser Worte, in die Kräfte dieser Worte. Wir haben viel in anderen Sprachen gebetet, Karin und ich. Wir sind in Ländern gewesen, für die wir verständlich überhaupt nicht gebetet hatten. Und plötzlich waren wir da, wurden in Gemeinden eingeladen und haben dort verständliches Wort Gottes gepredigt. So, und es muss nicht immer in andere Länder gehen, es kann auch in die Nachbarschaft gehen, dass wir geführt werden, ne? Das auch. Aber der Heilige Geist will dich führen. Deshalb nennt man Beten in anderen Sprachen Führung durch den Heiligen Geist. Wenn er deine Zunge hat, dann kann er dich führen. Für dich ist es wichtig, dass du ihm vertraust und dass du diese Worte, die für den Verstand Schmach sind, und wenn du die auch noch öffentlich äußerst, dann denken die anderen, oh, positiv gedacht, oh, welche Sprache spricht er dann? Was hat er denn für eine Sprache gelernt? Haben wir alles schon hier gehabt? Und ja, aber der Heilige Geist, er will dich führen. Lange wusste ich nicht, was Beten im Geist war. Bis ich dann zu 1. Korinther 14, habe ich oft gelesen, aber habe da das nicht so gewechselt. Da steht, wer in Sprachen betet, der betet im Geist. Wer in Sprachen singt, der singt im Geist. Wer verständlich singt, singt verständlich. Ja? Also beten im Geist ist nichts anderes, als in anderen Sprachen zu sprechen. In den Sprachen des Heiligen Geistes. So, möchtest du mit dem Heiligen Geist zusammen sein, auch wenn er dich in Schmach führt? Ja? Okay, dann will ich darüber noch ein bisschen was sagen. Mose, Hebräer 11, Vers 24 bis 26, der war ja der angenommene Sohn der Pharaos Tochter. Und er war am Königshof in Ägypten und wuchs dort auf und genoss die Reichtümer Ägyptens. Aber er wusste irgendwie, er war Hebräer, er war einer von den Sklaven. Da heißt es in Hebräer 11, Vers 24 bis 26, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Schau auf die Belohnung. Die Zusagen Gottes. So, und Mose zog aus in die Wüste, hatte dann eine Begegnung mit Gott und holte dann das Volk Israel aus Ägypten. Also zuerst Mose in die Wüste. Die Wüste ist auch ein Bild für Schmach, Glanzlosigkeit, Fruchtlosigkeit. Und dann führte er das Volk Israel da hinein. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus kam in diese Welt und wir ziehen jetzt mit Jesus aus der Welt heraus und in das Himmelreich, in das verheißene Land. Ja, und in dieser Welt erleben wir Schmach. Also, es ging zuerst in die Wüste. Der Weg in das verheißene Land durch die Schmach ging durch die Wüste in das verheißene Land, also die Herrlichkeit. In der Wüste wird unsere Seele geheiligt. Ja, wir werden getrennt von der Welt, von all dem, was uns noch hält an die Welt. Die Wüste durch das Wirken des Heiligen Geistes befreit uns. Und jetzt wollen wir mal den Jakob betrachten. Jakob musste vor seinem Bruder Esau fliehen und er floh zu seinem Onkel nach Haran, das liegt da im Norden von Syrien. Und dort war die Familie, also seines Onkels. Und als er dort ankam, 1. Mose 29, Vers 9 bis 12, da heißt es: Als er noch mit ihnen redete, also da war eine Wasserquelle und da waren schon die Hirten mit ihren Herden und er redete mit ihnen. Und da heißt es, als er noch mit ihnen redete, kam Rahel mit den Schafen ihres Vaters, denn sie hütete die Schafe. Als Jakob aber Rahel sah, wälzte er den Stein von dem Loch des Brunnens und tränkte die Schafe. Ich stelle mir das so vor, ein Einzelner hätte den Stein nicht von dem Loch, wo das Wasser hervor oder wo das Wasser war, wälzen können. Von daher mussten alle Hirten zusammenkommen und an die Arbeit gehen. Und als Jakob die Rahel sah, kam er so in Power. Und er ging und wälzte den Stein weg und tränkte die Schafe. Und wie geht's weiter? Und er küsste Rahel und da kommen ja auch gleich die Tränen und weinte laut. Stell dir vor, da kommt einer und küsst dich und weint laut. Für mich als Bild, als ich Jesus sah, ich musste weinen. Weinen. Ja, und Jakob sah die Herrlichkeit Gottes, die Rahel, die war so schön anzusehen, die war in ihren Augen derart glanzvoll. Ja, er stürmte auf sie zu, küsste sie und weinte. Und sagte ihr, dass er ihres Vaters Verwandter wäre und Rebekkas Sohn. Da lief sie und sagte es ihrem Vater. So, wie ich sagte, die Begegnung mit der Rahel war im übertragenen Sinn eine Begegnung mit der Herrlichkeit Christi. Sie war schön von Gestalt und Angesicht. Die wollte er haben. Das war Liebe auf den ersten Blick. Aber Laban, sein Onkel, hatte zwei Töchter, die Lea und die Rahel. Und die Lea, sie war die Ältere und sie war die glanzlose Schmach Christi. Die wollte er nicht haben. Also ich sah das Kreuz nicht, als ich Jesus in seiner Herrlichkeit dort sah. Ja, ich sah es nicht. Und die Rahels Augen strahlten, sie war die jüngere und glanzvolle, die Herrlichkeit Christi. So, und dann sprach er mit seinem Onkel und sagte, ich will 7 Jahre für deine Tochter Rahel für dich arbeiten. Gib sie mir dann zur Frau. Und die Tage vergingen und die 7 Jahre waren irgendwann rum. Und dann sagte er das steht in 1. Mose 29, ich weiß jetzt den Vers nicht. So, gib mir meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob und er ging zu ihr. Also wahrscheinlich hatte Jakob schon ordentlich einen getrunken und es war dunkel, da gab es ja noch keine Elektrizität, ja, und lag da schon auf seinem Lager und dann kam der Onkel mit der Lea und brachte sie ihm. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea und Jakob sprach zu Laban, warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Wenn man die Geschichte kennt, Jakob war ein Betrüger. Und Jakobs Name heißt auch Betrüger oder Fersenhalter. Ja, der hat schon im Mutterleibe gegen Esau gekämpft, hatte verloren, also musste er später eine List anwenden, um das Erstgeburtsrecht zu kommen. Und er kam und deshalb daran. Und deshalb musste er dann vor Esau fliehen. Laban antwortete, es ist nicht Sitte in unserem Lande, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Da gibt es also eine Ordnung. Wer in die Herrlichkeit Gottes gelangen will, muss zuerst mit der Lea im Geist leben. Nicht im Bett liegen. Vielleicht im Bett beten, ne? Wer in die Herrlichkeit Gottes gelangen will, muss zuerst mit der Lea im Geist der Schmach Christi zusammengehen. Ja, und dann sagte Laban zu Jakob, halte mit dieser die Hochzeitswoche, 7 Tage. Kann ich jetzt nichts drüber sagen, aber ist interessant. So will ich dir die andere auch geben, für den Dienst, den du bei mir noch weitere 7 Jahre leisten sollst. Das tat Jakob und hielt die Hochzeitswoche. Da gab ihm Laban seine Tochter Rahel zur Frau. Also er musste nicht nochmal 7 Jahre warten, so verstehe ich das, sondern bekam nach der Hochzeitswoche die Rahel dazu. Und es ist sehr interessant, wenn man das geistlich deuten kann. Ja? Also, wenn die Schmach Christi durch den Heiligen Geist dein Leben bewegt, dann fühlst du dich betrogen, weil du wolltest die Herrlichkeit Christi und da wird ja auf Konferenzen auch immer nach ausgerufen und plötzlich findest du dich mit der Lea, mit der Schmach Christi wieder. Dann hast du also 7 Tage auszuhalten und dann kriegst du die Lea, die Rahel, die Herrlichkeit, die kommt dazu. Halleluja. Das sind Schwestern. Das sind Schwestern. So, und jetzt 1. Mose 29, Vers 32. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Ruben und sprach, Jahwe hat angesehen mein Elend, nun wird mich mein Mann lieb haben. Also die Lea fühlte sich nicht geliebt, aber Jakob war gehorsam und hatte intime Gemeinschaft mit ihr und die Lea wurde schwanger und sie gebar den Ruben und Ruben meint sehen. Nachdem wir aus Gott geboren wurden, sind unsere geistlichen Augen geöffnet worden. Ja, wer nicht aus Gott geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Sind unsere geistlichen Augen geöffnet worden und wir können sehen. Was ich jetzt im Weiteren sagen will, das ist alles oberflächlich. Es geht viel tiefer, wenn du darüber nachdenkst, über das, was ich sagen möchte. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich kann das alles gar nicht sagen. Das ist so viel. Und deswegen mein Gebet, Herr, gib du mir, was ich sagen soll, ja, was für heute Morgen wichtig ist, diesbezüglich zu sehen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. So, und dann heißt es Epheser 1, Vers 18, und er gebe euch erleuchtete, sehende Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Bist du mit der Lea zusammen im Geist, mit der Schmach, der Glanzlosen? Ja, es gibt ja Zeiten in unserem Leben, ne, die wir gar nicht mögen. Dann werden unsere Augen geöffnet. Ja, das ist nicht eine einmalige Sache. Nachdem ich aus Gott geboren wurde, ja, wurden meine Augen geöffnet und dann habe ich alles gesehen. Nein, da gibt es so viel mehr zu sehen. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereiten, die ihn lieben. Aber meine Augen wurden geöffnet. Und dann fiel mir noch etwas ganz Besonderes auf. Erleuchtete Augen des Herzens schauen nicht nur auf das Elend der Welt, sie sehen, was Jesus macht. Und ich werde oft gefragt, wie geht's dir? Und dann sage ich, na, es kommt drauf an, wo ich hinschaue. Wenn ich auf das Elend der Welt schaue und das Elend, was oftmals uns an den Kragen packen will, wo wir uns natürlich gegen wehren im Namen Jesu, oder die Schmach, ja, dann geht es mir nicht gut. Aber wenn ich auf Jesus schaue, auf sein Wort, was er zugesagt hat, dann kommt Freude in mein Leben. Also, es kommt darauf an, worauf du schaust. Unsere Augen wurden für das Wirken Gottes geöffnet. So, der zweite Sohn Jakobs, Simeon, 1. Johannes 29, Vers 33. Und sie, also Lea, wurde abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Jahwe hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir diesen auch gegeben und nannte ihn Simeon. Simeon meint hören. Wer sieht, der hört. Wer hört, der sieht. Das gehört zusammen. Jesus hat nur das getan, was er seinen Vater tun sah. Und er hat nur das gesprochen, was er seinen Vater reden gehört hat. Jesus hatte geöffnete Augen des Herzens. Jesus hatte Ohren, um zu hören, was der Vater sagt. So, wenn wir weiterhin mit der Lea, mit der Schmach zusammen sind und nicht gegen Gott rebellieren, ja, beten in anderen Sprachen ist Schmach, dann werden auch unsere Ohren geöffnet, um zu hören, was Gott sagt. So kommt der Glaube aus der Predigt, also auf das Hören des Wortes Gottes und das Predigen aber durch das Wort Christi. Hören wir auf die Predigt seines Wortes, bewirkt das in uns Vorstellungen. Wir sehen, was wir hören. Dann beten wir, was wir sehen und Gott erhört. So, Jakob ging weiterhin zur Lea und Lea wurde abermals schwanger. Abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir doch zugetan sein, sich mit mir verbinden. Denn ich habe ihm 3 Söhne geboren, darum nannte sie ihn Levi. 3 Söhne geboren. Sehen, hören, verbinden. Wenn wir durch das Wort Gottes sehen und hören, was es sagt, dann werden wir mit dem Heiligen Geist verbunden. Dann kommen wir in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Da sind 3. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Vater unter anderem sieht und er sprach, was er sah und es kam in Existenz, weil Jesus gehört hat und es auch gesehen hat. Und der Heilige Geist hat es ins Dasein gebracht. Seid ihr noch da? Okay. Also Levi meint Verbinden, Beziehung, Gemeinschaft. In 2. Korinther 13,13 heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Durch die Lea gelangen wir in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ja, wie Menschen in Beziehung treten, wenn sie sich sehen und voneinander hören, so ist das auch in unserer Beziehung zu Gott. Okay, gut, wir haben jetzt gehört von Sehen, Hören und Gemeinschaft und was erwächst aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Lea wurde abermals schwanger und sie gebar einen Sohn und nannte diesen Sohn, nun will ich den Herrn loben, ihn preisen. Und das meint Judah. Judah. Also der von Gott gegebene Lobpreis kommt durch Sehen, Hören, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hervor. Judah. Wer nicht aus Gott geboren ist, kann nicht sehen. Wer das Wort Gottes nicht sich anhört, kann nicht hören und gelangt nicht in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und kann keinen wahren Lobpreis hervorbringen. So, wichtig ist zu sehen, einerseits, Jakob war mit Lea zusammen, aber er hatte auch Gemeinschaft mit der Rahel. Das heißt also, er hatte auch das Erlebnis der Herrlichkeit im übertragenen Sinn. Aber die Herrlichkeit wurde nicht fruchtbar. Die Herrlichkeit empfing keinen Sohn. Die Lea empfing den Sohn, die Schmach. Die Herrlichkeit blieb unfruchtbar. Aber die Herrlichkeit ist mit Jakob und somit als Schwester von der Lea immer mit dabei. Aber die bewirkt keine Fruchtbarkeit bis zu diesem Zeitpunkt. Judah ist nicht aus Lea hervorgekommen. Entschuldigung, Judah ist nicht aus Rahel hervorgekommen. So viele Lobpreisgruppen, die wir beobachtet haben in diesen über 50 Jahren, ja, haben versucht, durch Herrlichkeit Frucht zu bringen. Und ich merkte, es spricht mich nicht an. Es hört sich wirklich super gut an, aber es bewegt sich nicht in mir, was ich da höre. Das, was da auf mich zukommt, das bewirkt nicht, dass ich entzündet werde, da mitzumachen, von Herzen mitzumachen. Sondern zu der Zeit, als Gott uns Lieder gab und Melodien dazu, da war, was unsere Gemeinde betrifft, Anfang der 90er Jahre im letzten Jahrtausend, ja, im letzten Jahrhundert, vielleicht kannst du da mehr mit anfangen, da wurde Judah in unserer Gemeinde geboren. Und dann kam ein Prophet, der sagte, der Herr hat euch Lieder gegeben, und ihr sollt diese Lieder auf CD aufnehmen. Und dann, wenn ihr diese Lieder auf CD aufgenommen habt, dann wird er euch neue Lieder geben. Und wenn er die auf CD gebracht hat, dann wird er euch wiederum neue Lieder geben und, und. Aber wir haben gesagt, wir als Musiker, wir sind doch gar nicht exzellent. Wir haben doch keine Qualität. Und der Geist Gottes sagte, gerade deswegen. Und er sagte, es wird nicht nur Geräusch auf der CD zu hören sein, sondern da ist meine Salbung drauf. Und wir waren gehorsam und haben die CDs herausgebracht. Und christliche Musiker, die rümpften ihre Nase und also so viel, was da nicht so in Ordnung ist da drauf, musikalisch. Aber so viele aus dem Volk Gottes in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, ja, haben uns Briefe geschrieben, haben gesagt, wir sind so begeistert. Ich bin von Depressionen befreit worden, als ich eure Lieder gehört habe auf der CD. Und es hat mir Freude gebracht. Viele haben uns diese Nachricht und eine Person oder vielleicht auch mehrere haben geschrieben, ich bin von Krankheit geheilt worden. Ich muss eure CDs immer wieder anhören. Ja, und dadurch sind wir ermutigt worden. Es ist Salbung da drauf, aber es ist keine Qualität musikalisch betrachtet, keine Exzellenz musikalisch betrachtet. Aber durch diese Schmach, also mir wurde ganz komisch, als wir die erste CD herausgebracht haben und habe gedacht, jetzt werden wir ganz verschrien. Und nein, wir haben gute Botschaft bekommen, weil die Salbung gespürt wurde. Ging das jemandem so, der die CDs gehört hat? Ja? Oh, es sind einige da, ja, super, ja. Ich habe da Kassetten, ne? Okay. So, das kam durch Lea, also wir waren in Schmach, aber die Schmach hat die Salbung hervorgebracht, auch währenddem wir aufgenommen haben, ja, mit Freude. So, und die Herrlichkeit, die haben nur die gesehen, die begeistert waren, die Salbung gespürt haben. Denn die Herrlichkeit ist mit der Salbung. Aber die Herrlichkeit ist es nicht, die zuerst fruchtbar wird. Die wirkt mit. Aber die Salbung ist es. Zuerst die Salbung. Zuerst der Lobpreis. Juda, die Salbung. Und später wird auch die Rahel fruchtbar und bringt den Josef hervor, den Weltregent. Ja, aber die Herrlichkeit wirkt mit, wenn die Salbung mitwirkt. Und wenn die Rahel fruchtbar wird, dann kommt die wahre Anbetung hervor. Aber die Anbetung ist auch vorher schon da, mit der Salbung. Aber wir haben ja alle die Sehnsucht danach, ja, in der wahren Anbetung, in der Herrlichkeit zu sein. Und ich muss leider sagen, ich habe es noch, oder ich will sagen, kaum. Vielleicht mal ein Stück von irgendeiner Lobpreisband. Ja, der Versuch, die Herrlichkeit hervorzubringen und Frucht zu bringen durch die Herrlichkeit, wird scheitern. Die Salbung zuerst. Die Salbung zuerst. Und wenn die Salbung wirksam ist, dann ist die Herrlichkeit dabei. Und wenn die Herrlichkeit fruchtbar wird, ist die Salbung auch dabei. Es ist super, wenn wir üben, ja, wenn Musiker üben und an Qualität, musikalischer Qualität zunehmen und an Exzellenz, es ist in Ordnung. Ja, aber man muss wissen, die Schmach bringt die Salbung hervor. Die Schmach bringt die Salbung hervor. Ihr, die ja die Hände hochgehoben habt und den Lobpreis auf unseren CDs in den vergangenen Zeiten vielleicht auch heute noch hört, habt ihr es gespürt, besonders auf den ersten CDs, dass Freude freigesetzt wurde? Ja? Halleluja. Ja, das ist wichtig. So, ich habe mich nicht gefreut, aber als Christian gestern Abend, glaube ich, sagte, wir sind noch nicht perfekt. Da habe ich gesagt, Halleluja. Weil Schmach bewirkt, dass die Salbung hervorkommt. Ich muss gestehen, ich habe gestern Abend noch Fernsehen geguckt und da war ein Bericht über die Toten Hosen. Campino. Und er hat so erzählt, wie sie so angefangen haben. Die haben das Prinzip, nicht das göttliche Prinzip im Sinne von Lea und Rahel angewandt, aber auf der teuflischen Seite gilt Ähnliches. Die sind ja deutschlandweit ganz schön bekannt geworden. Und die haben gesagt, wenn jemand am Instrument ausgebildet war und das ganz super konnte, den haben wir nicht genommen. Wir haben die noch voller Motivation sind, die noch nicht ausgereift sind, die haben wir genommen, weil die waren motiviert und die haben die Teufelssalbung, sage ich, hervorgebracht, sodass die Zuhörenden begeistert waren und motiviert waren, die Teufelsanbetung zu praktizieren. Aber da gibt es dieses Prinzip, ja, dieses Prinzip. Aber es geht zur Herrlichkeit. So, und wie geht's weiter? Nach Juda, ich versuche das jetzt ganz schnell durchzubekommen, nach Juda wurde Lea nicht mehr fruchtbar. Und die Rahel wollte unbedingt ein Kind und dann hat sie ihre Magd dem Jakob gegeben. Und die Magd, das war die Bilha. Und Bilha meint Sorglosigkeit. Also nicht weltliche Sorglosigkeit, sondern wir werfen unsere Sorge auf unseren Vater und er sorgt für uns. So, und Bilha ist die Magd der Herrlichkeit. Das heißt also, mit der Herrlichkeit der Rahel kam die Bilha mit ihrer Herrlichkeit. Und Jakob zeugte mit der Sorglosigkeit. Denn Dan, und Dan meint Recht verschafft. Wir haben unseren Sohn Daniel genannt. Ich habe das so gewollt, du auch bestimmt, ne? Weil ich wollte nicht vom Teufel gerichtet werden und auch nicht von Menschen. Und Daniel meint, Gott oder Jahwe ist mein Richter. Ist das nicht super? Und das Gericht hat Jesus, was mich treffen sollte, am Kreuz getroffen. Jesus hat das Gericht auf sich genommen. Und jetzt, wenn ich Daniel rufe, rufe ich, Jahwe ist mein Richter, weil ich ihn liebe und er liebt mich und weil ich Vertrauen zu ihm habe. Ist das nicht wunderbar? So einen Richter zu haben, der mich liebt und der gerecht ist und meine Missetaten nicht ansieht, weil Jesus am Kreuz meine Missetaten getragen hat und stellvertretend gelitten hat, stellvertretend bestraft wurde. Also, Dan meint Recht verschafft. Also, wenn wir im Lobpreis sind, im Lobpreis seines Volkes, ist der Herr gegenwärtig. Und wo der Herr gegenwärtig ist, da regiert er. Das heißt, Lobpreis bringt das Recht Gottes hervor, dass Gott Recht verschafft. Ne? Christian hat gestern Morgen darüber eine wunderbare Predigt gehalten. Ja? Lobpreis, den Herrn preisen und nicht davon abgehen, den Herrn zu preisen. Und ihm wurde und seiner Familie Recht verschafft. Und wir haben das auch oft erlebt und ich hoffe, ihr anderen habt das auch immer wieder erlebt. Ja? Lobpreis bringt das Gericht gegen die Feinde des Volkes Gottes hervor. Gott verschafft Recht. Und das ist ja schon Herrlichkeit. Ne? Die Magd von der Rahel, die die Herrlichkeit ist, hat dem Jakob die Silpa gegeben. Nee, die Bilha. So, und dann danach wurde die Silpa wiederum schwanger. Moment, die Bilha, ja, okay, diese vielen Namen, die Bilha, die Sorglosigkeit, wurde wiederum schwanger und sie gebar einen Sohn und den nannte sie Naphtali. Naphtali meint Sieg. Also wenn Gott Recht verschafft, dann haben wir Sieg. Das ist so die Reihenfolge. Ja, die Namen der Söhne haben eine ganz tiefe Bedeutung. Also ich, wie gesagt, ich kann das jetzt nur ganz platt wiedergeben, da sind Tiefen drin, die kann ich jetzt nicht, vielleicht hast du Fragen, kannst du mich vielleicht ansprechen, aber, ach so, ja, genau. Karin sagt, ich habe das in diesem Buch geschrieben. Ne, da geht das tiefer. Naphtali, Gottes Recht verschafft Sieg. Jesus ist der Sieger. Jesus hat den Feind besiegt. Wir müssen den nicht mehr besiegen. Aber was wir tun sollen ist, wir sollen seinen Sieg, den Sieg Jesu, sichtbare Realität werden lassen. Das ist unser Auftrag. Jesus, dein Wille geschehe auf Erden, so wie dein Wille im Himmel mit uns geschieht. Wenn wir so beten, dann beten wir den Sieg, den Jesus errungen hat, ja, dass er sich durchsetzt und unser Leben einnimmt. So, und dann hörte die Bilha, hörte die auf, wurde nicht mehr schwanger. Und dann hat Lea gesagt, weil die auch nicht mehr schwanger wurde, nimm du jetzt meine Magd. Und das ist die Silpa. Und Silpa meint Rangstufe oder Ehrenplatz. Wo drin in noch größerer Schmach. Weil das war ja die Magd von der Lea. Also Lea meint Schmach, also die Magd, ja, die Dienst der Lea ist noch größere Schmach. Und als ich Freitag abrutschte beim Räderschrauben anziehen und meine Nase ans Auto knallte, da ging es zum Ehrenplatz der Silpa, zur Notaufnahme. Und da saß ich dann im Warteraum, warten, hatte also einen Ehrenplatz im Warteraum da. Und dann wurde ich gerufen und dann kam ich zu der Ärztin und die war super nett und standen uns super. Wisst ihr, was die dann geschrieben hat? Der Patient kommt selbstständig laufend zu uns in die Notaufnahme. Er ist wach, vierfach orientiert, freundlich und kooperativ. Also ich war so gedemütigt durch den Aufprall ans Auto. Und ich hatte einen Ehrenplatz in ihrem Behandlungszimmer. Halleluja. Und dann kam ich mit dieser Schmach, ja, heute sieht man nicht mehr so viel, ne? Gestern, und alle fragten, was ist dir passiert? Und naja, und ich sah nicht mehr so schön aus wie zuvor. Ja, und das war Schmach. Ich habe sie gefragt, kann ich denn, weil ich doch spreche am, ne, Sonntag, kann ich denn das Pflaster abmachen? Ja, erstmal schön drauf lassen, meint sie. Wenn man zu früh abmacht, kann die Kruste mit abgehen. Und heute beim Duschen ist das Pflaster abgegangen. Es war genau der richtige Zeitpunkt. Halleluja. So, es gibt also Situationen in unserem Leben, wo wir auf der Rangstufe, auf dem Ehrenplatz der Silpa ankommen. Schmach. Aber was meint denn der Sohn, den sie geboren hat? Den Sohn, den sie geboren hat, nannte sie Gad. Und Gad meint Glück dazu, Gelingen haben, Gunst. Also nachdem wir sehen und hören und in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes sind und in dem von Gott hervorgebrachten Lobpreis, wird uns Recht verschafft, Sieg verschafft und dann noch Glück dazu. Also auf diesem besonderen Ehrenplatz gibt es Glück dazu, Gunst. Ja, also dem Demütigen lässt Gott es gelingen. Also, God meint gelingen. Gelingen. Gott lässt es gelingen. So, von daher ist es so wichtig, dass wir diese Prozesse des Heiligen Geistes mit durchmachen, damit wir diese Segnungen alle erfahren. Und dann wurde die Silpa noch einmal schwanger und sie gebar den Assa, und Assa meint Wohlergehen. Also diese Rangstufe da ganz unten. Ich habe ja gestern gesagt, ich bin geerdet worden, als ich gegen das Auto mit meiner Nase knallte. Ja? Also das ist der Ehrenplatz ganz unten. Wer zu Ehren kommen will, wird zuerst in Demut geführt. Ja, es geht also erst nach unten. Man weiß weder, wo man ist, und dass man nicht arrogant wird. Ja, es sind so viele Geschwister, die in Not sind und Hilfe brauchen. Und wenn man selber in Kraft ist, dann kommt der Teufel mit seiner Stimme und versucht, einen arrogant zu machen. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, und dann bete ich immer: Herr, ich will das nicht. Ich will mich nicht über die Person erheben, die da gerade so schwach herkommt. Es ist Gnade von dir, dass ich Kraft habe. Bitte segne diese Person. Bitte hilf. Ich will mich nicht überheben. Ja? Wenn man in Kraft ist, kann das leicht passieren. Und so sind wir auch da in einem geistlichen Kampf, dass wir Arroganz nicht annehmen, dass wir Arroganz ablehnen und dagegen stehen. Ja? Okay. Und wenn wir in Demut sind, dann gibt es Wohlergehen. Und man kann auch den Namen Assa mit glücklich nennen bezeichnen oder gepriesen sein. Weil wenn man in Demut ist, dann kann man das ertragen, wenn man gepriesen wird, wenn man gelobt wird, wenn man Anerkennung bekommt, wenn ein gewisser Ruhm da ist und alle schauen auf einen und man wird hervorgehoben. Da ist es wichtig, dass man wirklich in Demut ist und mit der Silpa im Geist ist und die unterste Stufe einnimmt, die in dieser Rangordnung ist. So, und dann hört auch die Silpa auf zu gebären und dann wurde Lea wieder fruchtbar. Und Lea gebar den Sebulon. Und Sebulon meint reich beschenkt, zur Herrschaft gesegnet, geschenkte Herrschaft oder Fürst. Also sehen, hören, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Lobpreis, Juda, Gott verschafft Recht, Sieg. Und dann, wie war das mit, ich habe es vergessen, also ich muss auf den Zettel gucken. Und dann kommt Naphtali hat Gad, Glück dazu, dann Assa, Wohlergehen, dann Esascha, Lohn, den Esascha hatte ich hier übersehen. Esascha. Meint Lohn. Also wer im Glauben ist und im Glauben lebt, bekommt den Lohn des Glaubens. Das war dann der Sohn von Lea, und Lea wurde nochmal schwanger und dann brachte sie den Sebulon zur Welt, und der heißt reich beschenkt, zur Herrschaft gesegnet, geschenkte Herrschaft oder Fürst. So. Und dieses Herrschen wurde durch die Schmach Christi hervorgebracht. Und es geht zuerst einmal, dass wir Herrschaft über uns selber nehmen, dass die fleischlichen Gelüste unser Leben nicht mehr bestimmen. Und wenn wir in der Kraft dieser Herrschaft sind, dann wird unser Leben in Christus gefestigt. Und das ist eine Vorbereitung für Jakob, der durch die Rahel hervorgekommen ist. Und Gott gedachte an Rahel und er hörte sie und machte sie fruchtbar. Da ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Gott hat meine Schmach von mir genommen. Zwei Schwestern. Zuerst Lea, Schmach, und Rahel, Herrlichkeit. Und sie meinte, jetzt bin auch ich schwanger geworden. Ich musste immer mit der Lea gehen, um meine Herrlichkeit zur Geltung zu bringen. Die Salbung zuerst und dann kam ich erst. Und ab diesem Zeitpunkt denke ich, habe ich mal so drüber nachgedacht, Herrlichkeit und die Schmach geht mit. Und wir wissen, Josef durchging Zeiten der Schmach, viele Jahre, er wurde nach Ägypten verkauft, weil er vor seinen Brüdern angegeben hat, wie sehr er geliebt ist von seinem Vater. Sein Vater hat ihm auch noch ein bestimmtes, spezielles Gewand gegeben und die Brüder sahen, oh, das ist der, den der Vater besonders liebt und die wurden so eifersüchtig. Und dann haben sie ihn nach Ägypten verkauft und dann kam er in das Haus von Potiphar und musste Potiphar als Sklave dienen, Schmach. Und dann versuchte die Frau von Potiphar, ihn ins Bett zu ziehen. Potiphar heißt, wenn ich mich recht erinnere, kastriert, Ochse. Ja, war nicht fähig, in sexueller Gemeinschaft mit seiner Frau zu sein. Die Frau hatte Begehren nach Josef und wollte Josef ins Bett ziehen. Und Josef hat widerstanden. Flieht der Unzucht. Flieht, also wenn es nicht anders geht, das Widerstehen nichts bringt, dann fliehen. Und Josef ist abgehauen, aber die Frau hat sein Gewand noch packen können. Und dann hat sie geschrien im Haus, der wollte mich vergewaltigen und hier seht sein Gewand. Und dann wurde er ins Gefängnis gesteckt. Schmach, Gefängnis. Ja, und da war er vielleicht 7 Jahre, ich weiß nicht, jahrelang. Ja? 7 Jahre ungefähr, ja. Jahrelang. Und im Gefängnis, bekam er schon Ehre. Gefängnis ist so die unterste Rangstufe, ne? Die Bilha, ne? Ne, die Silpa. So, und er diente aber im Gefängnis und er wurde dann unter dem Aufseher der Aufseher. Und dann kam der Tag, ich kürze das total ab, wo der Pharao auf ihn aufmerksam wurde. Er legte die Träume von Pharao aus und sagte dem Pharao, was er aufgrund der Träume machen sollte. Und dann hat der Pharao gesagt, okay, ich setze dich ein, damit du machst, was du mir geraten hast. Du sollst über Ägypten der Herr sein, unter mir. Und das ist ein Bild dafür, also Judah, der Löwe aus dem Stamme Juda ist Jesus, er ist der Regent über Israel. Und Josef ist auch ein Bild für Jesus. Und Josef ist ein Bild für die Gemeinde unter dem Vater mit Jesus. Für Weltregentschaft. Ägypten ist ein Bild für die Welt. Ja, also dahin geht es. Die Herrlichkeit Gottes bringt die Weltherrschaft hervor, der Gemeinde unter dem Vater. So wie Josef Herr über Ägypten war, unter dem Pharao. Ist eine gute Aussicht, ne? Halleluja. Zwischendurch wurde die Lea schwanger und gebar ein Mädchen, die Dina, und Dina meint Richterin oder gerechtfertigt. So, und dann, weil Josef, sein Name war, der Herr möge hinzufügen, bekam sie noch einen Sohn, und das war der Benjamin. Und als sie den Benjamin gebar, da starb sie. Und sie gab dem Benjamin keinen guten Namen. Und Josef hat den Namen geändert und hat ihn in Sohn des Glücks umgeändert. Oder Sohn der rechten Hand. Bitte? Also... Sohn des Glücks, naja, wer verwöhnt wird, hat Glück gehabt. Sohn des Glücks. So, und Jesus sitzt zur rechten Hand des Vaters. Ja, also die Namen der Söhne von Jakob haben eine prophetische Bedeutung. Und das, was ich hier jetzt oberflächlich mitgeteilt habe, das geht sehr, sehr tief. Und die 12 Stämme Israels haben eine sehr, sehr tiefe Bedeutung. Und ich habe diesbezüglich, obwohl ich schon sehr lange darüber nachdenke, erst nur die Oberfläche angekratzt. Es geht tiefer. Da ist mehr zu erkennen. Okay? So, jetzt habe ich euch geschafft. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ja, und mein Gebet ist, Heiliger Geist, du bist der Lehrer in jedem von uns. Und das, was ein jeder gehört hat, bitte mach du es in einem jeden lebendig. Führe du in die Tiefen der Wahrheit, der Namen von Jakob. Ja, was ich in Schwachheit vorgetragen habe, das bewirke, dass es in einem jeden Kraftwirkung hervorbringt, tiefere Erkenntnis, was noch kein Auge gesehen hat, noch kein Ohr gehört hat, tiefe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Lobpreis durch den Heiligen Geist gewirkt, dass uns Recht verschafft wird, dass wir Sieg erhalten, dass wir Glück dazu bekommen, Wohlergehen. Ja, und wenn es in Demut geht, ja, dass noch eine größere Segnung auf uns kommt. Ja, und letztendlich, dass wir zur Herrschaft mit Christus gelangen. Amen. Amen. Amen.